Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 18. Januar, 7.07 Uhr. Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und ich freue mich, dass ihr die neue Woche mit uns angeht.
Und wir haben auch diese Woche wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Was vom 16. Spieltag übrig blieb, erzählen wir euch.
Was die Absage des zweiten WM-Spiels für die DHB-Auswahl bedeutet.
Und was Tim Stützle nach seinem NHL-Premierentor sagte, hören wir auch.
Außerdem gedenken wir einer Ferrari-Legende und erinnern an den Tag in Boris Beckers Tennisgeschichte, der ihm auf Kurs für einen Meilenstein in seiner Karriere brachte.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages. Da dreht sich heute alles um die unappetitlichen Vorkommnisse beim Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen vom Freitag. Natürlich um die rassistischen Pöbeleien auf dem Platz von Seiten des Unioners Florian Hübner. Und wir beantworten in 2x40 Sekunden, wie wir denn rassistische Äußerungen sanktionieren würden. Andreas, fang nochmal an.
Mit Sozialstunden. Und zwar ordentlich. Ich kenne den Strafenkatalog des Deutschen Fußballbundes des Sportgerichts nicht, aber ich finde, das wäre hier auch irgendwie falsch angebracht. Florian Hübner kann von mir aus schon im nächsten Spiel wieder ran dürfen, hat eine tolle Mannschaft, die braucht ihn. Und Geld tut ihm ja offensichtlich auch nicht weh, aber die Jungs müssen menschlich was lernen. Scheiß Afghane, und das soll er so gesagt haben, rutscht einem nicht einfach so raus. Das hat man bewusst als Kränkung hergenommen. Das ist eine Haltung. Warum sollten sich das Demirbay und Taden die Mannschaftskollegen von Nadim Amiri ausdenken? Entschuldigung hin oder her. Jetzt muss meiner Ansicht nach auch der Verein reagieren und ihn das sanktionieren. Sozialstunden wären die richtige Maßnahme, damit die Jungs mal wieder in die Realität zurückkommen. So einem Flüchtlings- oder Erstaufnahmelager vielleicht. Und wenn Manager Runert auch noch sagt, da sei nichts gefallen, soll er gleich mitgehen. Mich widert sowas an. Es war länger, aber es war wichtig.
Und ich stimme dir völlig zu. Und genau weil er das eben so sagt, finde ich, dass die sportliche Führung, wenn sie versucht, irgendwas zu bemänteln, auch eine Strafe kriegen sollte, beziehungsweise der Club muss dann auch eine Strafe kriegen, und zwar eine saftige. Ganz egal, wie toll die Fußball spielen, so ein Verhalten darf unter keinen Umständen geduldet werden. Übrigens nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern nirgends. Wer sich so äußert, hat sich nicht im Ton vergriffen oder einfach aus der Emotion heraus was gesagt. Der offenbart eine tiefsitzende Geisteshaltung, und die muss raus bei allen. Sozialstunden finde ich super, definitiv. Eine Sperre möchte ich aber auch sehen. Ich glaube schon, dass es Spielern generell wehtut, wenn es ihnen an den Geldbeutel geht, also wenn sie keine Prämien kassieren können, gerade bei den kleineren Vereinen, die Spieler, die da doch nicht so viel verdienen wie die ganz Großen. Und vielleicht merken sie dann, wie schwerwiegend ihr Fehlverhalten dann ist, wenn ihnen die Prämien aus der Nase gehen. Vielleicht denken sie dann endlich mal nach, sonst werden sie nämlich nie richtig Große.
Ein Thema, das einfach Gänsehaut und für mich auch so ein bisschen einen Brechreiz erzeugt. Wie fühlt ihr euch denn dabei? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer: 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, und dann kommt bitte euer Beitrag.
Stand jetzt aktuell.
Den unappetitlichen Teil des 16. Spieltags, den haben wir jetzt schon angesprochen. Jetzt kommen wir zu den sportlichen Erkenntnissen, und die ziehen wir mit Yannick Meyer vom Anschlusstreffer-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Guten Morgen, Yannick.
Hi.
Bei Gladbach greift der Bayern-Fluch, die härtesten Verfolger spielen wieder für die Bayern. Der VAR stand wieder im Mittelpunkt der Kritik, und aus Schalkes neuer Positivserie wird erstmal nichts. Und das lag auch an Luka Jovic, und bei dem muss ich gleich zum Anfang erstmal Abbitte leisten. Ich hätte nicht gedacht, dass der so schnell einschlägt, aber 2 Tore gegen Schalke kann sich schon mal sehen lassen. Auch für dich, Yannick, Jovic einer der Spieler des Spieltags?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich mit Cedric Teucher zusammen, das sind für mich so die beiden, die es herauszuheben gilt an diesem Spieltag. Luka Jovic hätte ich auch nicht mit mit gerechnet. Also ich dachte schon, dass der auch einschlagen wird auf Dauer bei der Eintracht. Aber dass der reinkommt und direkt zwei Butzen macht, das denke ich mal, damit hat niemand gerechnet.
Wobei man sagen muss, es war nur gegen Schalke. Zählt das trotzdem?
Ja, das ist die Frage. Vielleicht halb, ne? Mach mal ein Tor draus.
Schalke hatte sich ja eigentlich auch überlegt vor dem Spieltag, na, da könnten wir vielleicht jetzt eine positive Serie starten. Wir haben jetzt wieder Selbstvertrauen. Das hatte Sascha Rita gesagt. Ist jetzt nichts draus geworden. Hat dich das überrascht? Beziehungsweise woran hat es aus deiner Sicht gelegen?
Ja, ich fand die Herangehensweise von Christian Groß und Schalke heute total falsch, weil wenn du letzte Woche Hoffenheim 4-0 weghaust, gut, es ist nur Hoffenheim, kann man sagen, aber dann, finde ich, kannst du anders auftreten, auch in Frankfurt. Ich fand, sie waren von Anfang an hinten eingeigelt, konnten sich bei Ralf Fährmann bedanken, dass es überhaupt noch zur Pause 1-1 stand. Eigentlich hätte die Eintracht dort schon vorne liegen müssen. Und ja, also Schalke hat viel zu wenig nach vorne gemacht und deswegen ist die Niederlage völlig in Ordnung.
Jetzt kommt ja vielleicht Klaas-Jan Hünteler.
Ja, das wäre auf der einen Seite sicherlich gut, weil er sich identifiziert und weil er irgendwie auch reinpasst, ne, in Schalke 04, weil er zum Verein passt. Auf der anderen Seite muss man sehen, Schalke setzt ja drauf, das hat man ganz gut gegen Hoffenheim gesehen letzte Woche, dass sie die Bälle von Harit unter anderem in die Schnittstelle spielen, auch schnelle Stürmer, wie eben ein Matthew Hoppe. Hünteler ist kein schneller Stürmer, deswegen die Frage, wie er ins System reinpasst. Das ist so das, was ich mich da frage.
Hoppe auf jeden Fall wieder genetzt, also schon wieder ein Tor gemacht. Eine der positiven Erkenntnisse aus Schalker Sicht. Zu den Frankfurtern müssen wir noch sagen, wir müssen von einem Abschied nehmen, von einem, der ja doch die Bundesliga in den letzten Jahren geprägt hat mit verschiedenen Aktionen. David Abraham macht Schluss.
Ja, also was da natürlich erstmal hängen bleibt, ist diese Szene gegen Christian Streich, den er da wegcheckt. Genau. Aber das ist jetzt natürlich das absolute Negativbeispiel. Man muss einfach sagen, überragender Mann. Ich finde ihn auch charakterlich top. Und was man heute auch wieder gesehen hat, er passt einfach wunderbar in diese Fünferkette rein. Bei der Eintracht finde ich auch diese, wenn er nach vorne geht, immer wahnsinnig gefährlich. Hat heute da auch wieder ein, zwei Ecken mit rausgeholt mit seinen Gängen nach vorne. Und deswegen schon Verlust für die Eintracht. Charakterlich für die Kabine und auch auf dem Platz.
Wird auf jeden Fall fehlen. Und Manuel Gräfe, der Schiedsrichter, der hat mit ihm das Trikot getauscht. Das ist auch was, was man nicht alltäglich sieht. Aber das unterstreicht das nochmal, das, was du eben gesagt hast.
Genau, habe ich so noch nie gehört, aber
coole Aktion von Herrn Gräfe auf jeden Fall.
Die Gladbacher, die gewinnen in der letzten Woche gegen die Bayern und jetzt gegen den VfB Stuttgart. Da kommt dann am Ende nur ein Punkt dabei raus. Gibt das sowas wie diesen Bayern-Fluch eigentlich wirklich?
Ja, das glaube ich nicht. Also das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Wenn man jetzt mal rein auf dieses Spiel schaut, muss man sehen, Gladbach führt 2-1, war ein ausgeglichenes Spiel. Gladbach in Hälfte 1 für mich deutlich besser, zweite Hälfte war Stuttgart dann leicht besser, ausgeglichenes Spiel. Und am Ende muss man einfach sagen, das ist ja das Thema, was du eben schon angeteasert hast, kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, Videobeweis. Für mich war es eindeutig kein Elfmeter und dann zieht Gladbach das Ding. Ne? Also sehr, sehr unglücklich diesmal.
Ja, wie kann denn sowas eigentlich sein? Da gucken so viele Leute auf den Monitor und dann sehen sie die entscheidende Szene falsch, beziehungsweise nur die Hälfte.
Ja, und da muss man ja sagen, Felix Brüch, ich finde es auf der einen Seite gut, dass er sich danach hinstellt und deutlich sagt, ich habe es nicht gesehen, dass Waldemar Anton eben auf den Fuß von Sascha Kalajdzic trifft und dass das eben der Grund ist, warum Kalajdzic hinfällt. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch genauso gut verstehen, wenn die Gladbacher dann sagen, warum guckst du es dir denn überhaupt an? So, wenn du es dir anschaust, musst du es dir genau angucken. Und das gilt natürlich auch in Richtung Bibiana Steinhaus, die im Videokeller in Köln saß. Die darf da natürlich überhaupt nicht eingreifen.
Vor dem Hintergrund und vor der ganzen Kritik, die in den letzten Wochen dann auch wieder kam, muss das Ding nicht einfach weg.
Also ich bin generell ein Kritiker davon, sage ich ganz ehrlich, weil ich jetzt der Meinung bin, ich habe mir jetzt auch die beiden Spiele im DFB-Pokal unter der Woche angeschaut und ich finde Fußball wirklich so geil, wenn man einfach dieses rohe Spiel hat, wenn man wirklich, wenn nicht andauernd eine Unterbrechung ist, dann dauert es wieder 3-4 Minuten, bis das entschieden ist, sondern wir sehen ja, dieser Videobeweis, es gibt trotzdem Fehler, wie man jetzt gesehen hat, und das Spiel ist einfach viel flüssiger, viel besser, macht viel mehr Spaß als Fan, das Ganze sich anzuschauen, wenn es diesen Videobeweis nicht gibt, und deswegen bin ich der Meinung, er muss weg, aber natürlich, ich bin Realist genug und der wird nicht mehr verschwinden, das ist natürlich völlig klar.
Der war jetzt natürlich der Grund dafür, dass Gladbach am Ende noch das 2-2 kassiert hat. Aber es fällt schon auf, dass Gladbach eben hinten raus, das war ja auch in der Champions League in dieser Saison schon öfter der Fall, dass da dann eben die Punkte liegen gelassen werden. Geht denen am Ende die Konzentration, geht die Kondition aus? Wie siehst du es?
Ja, also ich denke mal schon, dass das was mit Kondition zu tun hat. Also ich will das nicht immer alles auf die Belastung schieben, aber ich habe da auch mal ein paar Statistiken in der letzten Woche gesehen. Gladbach war jetzt im letzten Jahr, also in der Hinrunde in den ersten 14 Spieltagen, die Mannschaft, die, glaube ich, am dritt- oder viertwenigsten gelaufen ist auf dem ganzen Platz, also über die 90 Minuten hinweg. Und das ist, finde ich, schon ein Zeichen, weil eben diese Spielweise von Marco Rose, die lebt ja eigentlich davon, dass du viel läufst. Was man eben gegen Gladbach gesehen hat, gegen die Bayern gesehen hat, da sind sie unglaublich viel gelaufen, immer wieder angerannt und dann führt das eben auch zum Erfolg und das tun sie eben nicht. Und dann, ja, am Ende scheint das irgendwie auch eine Konzentrationssache zu sein und außerdem, ich als Fußballer selber weiß das genau, wenn du zweimal Dinger bekommst nach der 90. Minute, dann sitzt das so im Kopf. Immer wenn du mit einem Tor vorne liegst, hast du dann das Gefühl, scheiße, hier kann wieder noch was passieren, hier können wir wieder noch einen reinbekommen und das ist dann auch sehr, sehr viel Kopfsache, muss man auch sagen.
Stuttgart dagegen, eine Mannschaft, die hinten raus dann ja gerne nochmal nachlegt und dann tatsächlich noch zu Punkten kommt. Jetzt zu Hause nie zu siegen, aber immerhin zum Punkt, jetzt mit Mithilfe des VAR, aber diese Heimschwäche der Stuttgarter. Warum?
Das ist schwierig. Also hat jetzt ja letztens Pellegrino Matarazzo, Trainer des VfB, auch gesagt, dass es Zufall sei. Das ist für mich nicht. Ich sehe das ein bisschen anders, weil das ist ja sag ich mal, in den Grundtugenden des Fußballs eigentlich integriert. Wenn du ein Aufsteiger bist, dann musst du auswärts das Spiel nicht selber machen. Auch gegen Mannschaften in Köln, in Augsburg, auch da musst du das Spiel nicht selber machen. Aber wenn du eben diese Heimspiele hast gegen solche Mannschaften, dann musst du immer wieder antreiben, anrennen, das Spiel machen. Und das gelingt ihnen irgendwie nicht so gut. Also sie sind eben extrem stark darin zu kontern, was man ja auch in Augsburg wunderbar gesehen hat, wo sie, glaube ich, zwei Tore nach Kontern machen. Und ja, das können sie eben auswärts viel besser als zu Hause. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, jetzt ein Punkt gegen Gladbach ist natürlich für einen Aufsteiger überragend.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Insgesamt, wie die gesamte Hinrunde der Stuttgarter natürlich auch überragend ist. Überragend kann man zu den Bayern aktuell nicht mehr sagen. Die gewinnen zwar gegen Freiburg mit 2-1, aber das war schon ganz schön zitterig. Trotzdem bauen sie ihre Tabellenführung weiter aus, weil die Konkurrenz einfach für sie spielt. Alle sagen immer, sie müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln. Warum ist keiner da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja das, was in den letzten Jahren immer wieder so auffällt, wenn man sich auch mal Bayer Leverkusen anschaut. Die haben immer wieder Phasen in der Saison, wo ich mir denke, krass, so, die können momentan jede Mannschaft an die Wand spielen und denen ist alles zuzutrauen. Das geht dann meistens so über 2-3 Monate und dann brechen die auf einmal ein und holen irgendwie gar nichts mehr. Und anscheinend ist es wieder so eine Phase, wo sie einbrechen. Und da muss man halt ansetzen. Woran liegt das? Und das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Frage. Wenn man sich das mal anschaut, letzte Woche ein Punkt gegen Bremen, jetzt verloren bei Union Berlin an der Alten Försterei, ist dann sicherlich zu wenig. RB Leipzig, ja, ähnlicher Fall. Letzte Woche gegen Dortmund, da war Dortmund einfach besser, da war Dortmund galliger, haben sie das Ding verloren und jetzt in Wolfsburg ist eklig, ist schwierig zu spielen und da gewinnt, also die haben noch nicht ein Spiel verloren, der VfL, ne? Aber wenn du eben den Anspruch hast, Meister zu werden, dann musst du da eben auch mal 3 Punkte holen. Hat Leipzig nicht geschafft und deswegen sind die Bayern jetzt 4 Punkte voraus, aber was man eben in diesem Jahr auch ganz deutlich sieht, das Ding ist noch lange nicht durch und ich glaube, wir werden dieses Jahr einen spannenderen Meisterkampf bekommen als in den vergangenen Jahren.
Wenn die jetzt immer schwächeln, dann irgendwann sich vielleicht mal zusammenreißen, wie auch Borussia Dortmund. 1-1 gegen den Tabellenletzten. Die fiedeln die Leipziger weg, aber gegen Mainz haben sie Probleme, wie immer. Egal ob unter Favre oder unter Terzic.
Genau, das ist so ein bisschen irgendwie neues Jahr, alte Muster, das Prinzip. Ne? Das hatten wir im Podcast-Anschlusstreffer auch letztens den Titel für eine Folge, weil es ist einfach bei Dortmund irgendwie jedes Jahr dasselbe, dass sie eben zu leichtfertig Punkte liegen lassen gegen eben Mannschaften wie Mainz, wobei man sagen muss, Mainz hat es auch gut gemacht, mit einer Fünferkette sehr organisiert hinten gestanden und dann eben vorne vereinzelt Konter gestochen, aber trotzdem, da muss dir mehr gelingen, du musst auch in der ersten Halbzeit da ein Tor machen, du vergibst viel zu viele Chancen und dann kommt Dortmund eben in der zweiten Halbzeit raus, kann daran nicht mehr anknüpfen, vielleicht dachten sie sich auch, ja, irgendwie wird da noch einer reinrutschen. Ja, und dann läuft es eben andersrum. Kriegst du das Ding rein, machst danach sogar noch das 1-1, bist dann wirklich oben auf, kriegst einen Elfmeter, den verschießt Reus dann. Passt irgendwie zur Saison vom BVB und deswegen reicht es dann eben nicht, um Stand jetzt mit den Bayern mitzuhalten. Ne?
Mehr zum 16. Spieltag kriegt ihr natürlich auch bei den Kollegen vom Anschlusstreffer-Podcast von Yannick Meyer und von Nils Babbel. Da gibt es dann auch jetzt schon, könnt ihr schon abrufen, hier auf meinsportpodcast.de, alles, was vom 16. Spieltag aus Sicht der beiden übrig blieb, die Spieltagskontrolle im Anschlusstreffer-Podcast. Unbedingt reinhören. Yannick, vielen Dank.
Gerne.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Deutsche Wintersportlerinnen und Wintersportler sind an diesem Wochenende absolut top gewesen. Und zwar fast durch die Bank, bis auf wenige Ausnahmen. Nehmen wir mal stellvertretend ein paar heraus. Felix Loch gewann mal wieder im Rodeln. Die deutschen Biathlon-Damen holten den Staffelsieg in Oberhof. Francesco Friedrich dominierte zum bereits 9. Mal in dieser Saison im Zweierbob. Und bei den Kombinierern waren Erik Frenzel und Fabian Riesle im Teamsprint nicht zu schlagen. Top des Tages, das kann man nicht anders sagen.
Und Flop des Tages ist, wenn man in Führung liegt, den Sieg vor Augen hat, ihn dann aber durch eigenes Verschulden doch nicht über die Ziellinie kriegt. Passiert ist das bei der Qualifikation zum America's Cup. Das US-Boot Prada Cup hatte nach zuvor 3 Niederlagen in Match Races gut 1,5 Kilometer Vorsprung. Den sicheren Sieg also vor Augen patzte dann aber durch Steuermann Dean Barker. Der entschied sich nämlich zu einem riskanten Manöver, hatte nicht genau auf den Wind geachtet und dann klemmte das Segel. Seine Yacht ließ sich nicht mehr bremsen und kenterte. Und beim Abschleppen in den sicheren Hafen, da begann das Boot auch noch leicht zu sinken. Tja, hast du Scheiße am Bug.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wäre der Formel-1-Pilot Gilles Villeneuve 71 Jahre alt geworden. Ein Fahrer, der in seinem Heimatland Kanada, aber auch unter den Fans von Ferrari als absolute Legende verehrt wird.
Villeneuve war 1979 im Ferrari Vize-Weltmeister geworden und verunglückte 1982 in Zolder auf der Rennstrecke tödlich beim Abschlusstraining zum großen Preis von Belgien. Er hatte bei 180 Stundenkilometern das Hinterrad des vor ihm fahrenden Jochen Mass touchiert.
Der Ferrari hob ab, brach in zwei Teile und knallte auf den Boden und Villeneuve, der wurde mit seinem Sitz in die Zäune geschleudert und war zu dem Zeitpunkt bereits klinisch tot. Er hatte die Gefahr gekannt, in die er sich als Formel-1-Pilot in jedem Rennen aussetzte.
Mit dem Rennfahren stelle ich mein Leben zur Disposition. Ich lebe immer mit dem Bewusstsein, dass eines Tages der große Unfall kommen kann. Das hatte er bereits zu Beginn seiner Karriere 6 Jahre zuvor gesagt.
Aber weder das Wissen um dieses Motto noch der Tod seines Vaters hielten später Sohn Jacques davon ab, ebenfalls eine Formel-1-Karriere einzuschlagen und 1997 Weltmeister zu werden.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 18. Januar 1991, da lieferten sich Boris Becker und Omar Camporese bei den Australian Open ein absolut legendäres Duell.
Das bis dato längste Duell der Turniergeschichte. 5 Stunden und 11 Minuten spielten die beiden im Melbourner Glutofen.
Und 2:0 hatte Becker schon nach Sätzen geführt, 2 Tiebreaks für sich entschieden, ehe ihm Camporese das Match dann doch fast aus den Händen zu nehmen schien. Der Italiener gewann den 3. Satz sogar 2:0 und den 4. dann 4:4.
Es ging in Satz 5. Der wurde ohne Tiebreak gespielt und zog sich über 2 Stunden hin. Becker hatte bei 11:10 schon 3 Matchbälle, vergab sie. Und bei 12:11 hatte er erneut die Entscheidung auf dem Schläger.
Und was dann passierte, das schilderte Live-Kommentator Gerd Schipanski damals bei RTL so.
Becker macht Doppelfehler. Nicht zu fassen, nicht zu glauben. Aber dieses Spiel findet einfach kein Ende. Boris Becker hat 3-mal Matchball gehabt.
Aber Becker holte sich den Vorteil zurück. Wieder lag er Break vor und diesmal sollte es auch klappen, zu seiner eigenen und auch zu Schipanskis Erleichterung.
Es reicht! Da ist es nicht zu glauben! Becker gewinnt den Tennis-Krimi mit 14:12 im 5. und alles entscheidenden Satz gegen Omar Camporese, der hier sicherlich so etwas wie das Match seines Lebens gemacht hat.
Ein Meilenstein auf Boris Beckers Weg zum Titelgewinn 1991 und zum Ziel seiner Träume. Im Finale schlug er Ivan Dendl, gewann den Grand Slam und übernahm zudem Platz 1 in der Weltrangliste.
Stand jetzt aktuell.
Das 2. WM-Spiel der deutschen Handballer hätte gestern ja gegen die Kapverden steigen sollen, fiel dann aber wegen 2er neuer Corona-Fälle beim Gegner aus. Das Spiel wird nun mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten für Deutschland gewertet und damit steht der Hauptrundeneinzug der deutschen Mannschaft bereits vorzeitig fest. Die Absage, die fiel im deutschen Team auf positives Echo, bestätigte Bob Hanning im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID.
Ja, es ist, denke ich, eine völlig richtige Entscheidung aufgrund der gesamten Situation auch ein Stückchen Ruhe in das Thema zu bringen. Und da, wir haben immer gesagt, wir möchten nicht, dass die Spieler unnötigen Risiken ausgesetzt werden. Der Weltverband hat die einzig richtige Entscheidung getroffen, das Spiel jetzt abgesagt und begrüßen wir ausdrücklich.
Und wie haben die Spieler die Absage aufgenommen? Wie wirkt sich die Absage auch auf die gefühlte Sicherheit vor Ort aus? Dazu auch Bob Hanning.
Ich glaube, es ist grundsätzlich eine große Erleichterung und führt auch dazu, dass man sich auch sicher fühlt und dass man auch die Situation so beurteilt, dass hier alles dafür getan wird, die Sicherheit der einzelnen Sportler maximal zu berücksichtigen. Das Risiko kommt nicht von Ägypten aus, sondern wird von draußen reingetragen. Und genau das ist ja auch passiert jetzt. Und die Situation hier in Ägypten und hier in dem Hotel, in dem wir uns befinden, könnte besser nicht sein und ist, das muss man klar sagen, sicherer als in einer Straßenbahn in Deutschland.
DHB-Vizepräsident Bob Hanning zur Absage des 2. deutschen Spiels gegen die Kapverden beim Sportinformationsdienst SID. Aber es gibt ja noch ein paar weitere Fragen zu klären. Das machen wir jetzt mit unserem Handball-Experten Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Tim, die Absage auf jeden Fall richtig, aber wie wichtig wäre das Spiel gegen die Kapverden denn gewesen, um sich für Ungarn für das 3. Vorrundenspiel einzuspielen? Gislason war nach dem Kantersieg gegen Uruguay ja nicht komplett zufrieden. Wo klemmt's denn noch?
Das Spiel gegen die Kapverden wäre sicherlich hilfreich gewesen, um sich weiter einzuspielen. Jedoch äußerten einige Spieler bereits Bedenken aufgrund der Situation im kapverdischen Team, weswegen ich glaube, dass Trainingseinheiten dem Team deutlich lieber sind, als die Angst vor einer möglichen Infektion während des Spiels im Hinterkopf zu haben. Vor allem mit der Offensive konnte Gislason in der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein. Die Chancenverwertung war gegen einen Gegner auf dem Niveau Uruguays nahezu katastrophal, was auch der Fakt beweist, dass der uruguayische Torhüter zum Spieler des Spiels gewählt wurde und zur Halbzeit bereits 10 Paraden verbuchen konnte. In der zweiten Halbzeit sah es dann zwar schon besser aus, jedoch ist weiterhin Luft nach oben.
Warum hat Uwe Gensheimer eigentlich bei großen Turnieren offenbar immer Probleme, seine Bestform abzurufen? Der musste sich ja auch vom Bundestrainer ein bisschen Kritik gefallen lassen.
Das ist eine Frage, die ich mir auch seit Jahren stelle. Vielleicht ist es der Druck, der bei den Turnieren auf ihm lastet, da er als Kapitän und Persönlichkeit mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht als andere Spieler. Man muss jedoch auch festhalten, dass so ein erstes Spiel bei einem Turnier durchaus mal holprig verlaufen kann und ich bin mir relativ sicher, dass er im Spiel gegen Ungarn wieder treffsicherer auftreten wird. Vor allem, weil es in diesem Spiel um wichtige Punkte für die Hauptrunde sowie für den Kampf ums Viertelfinale gehen wird. Falls er jedoch seine Leistung nicht abrufen kann, hat man mit Marcel Schiller immer noch einen sehr guten Ersatz in der Hinterhand.
Und wie schwer wiegt jetzt der Ausfall von Tobi Reichmann? Was sagst du zur Nachnominierung von Patrick Rotzki?
Der Ausfall von Tobias Reichmann ist definitiv bitter für das DRB-Team, da er ein konstanter Werfer und extrem sicher von der 7-Meter-Linie ist. Gut, dass mit Uwe Gensheimer und Marcel Schiller zwei weitere sichere 7-Meter-Schützen im Kader stehen, sodass der Ausfall an der Stelle kaum auffallen dürfte. Patrick Rotzki ist alles in allem ein hochwertiger Ersatz, der mich jedoch bei seinen letzten Turnieren nicht immer komplett überzeugt hat. Ich gehe daher davon aus, dass Timo Kastening, der sehr gut ins Turnier gestartet ist, zunächst auf Rechtsaußen gesetzt ist und Rotzki erstmal als Backup dazu stößt.
Tim Detmar vom Anwurf-Podcast zum Stand jetzt der deutschen Handballer bei der WM in Ägypten. Vielen Dank, Tim.
Stand jetzt aktuell.
Was für ein Wochenende für unser deutsches Eishockey-Supertalent Tim Stützle im Dress der Ottawa Senators. Da feierte er erst sein NHL-Debüt, dann seinen 19. Geburtstag und einen Tag später sein erstes NHL-Tor bei der knappen 2-3-Niederlage seiner Senators gegen die Toronto Maple Leafs. Seine Gefühle nach dem Tor beschrieb er hinterher in seiner virtuellen Pressekonferenz. Die ist übrigens abrufbar auf dem YouTube-Channel der Ottawa Senators.
It was definitely a great feeling, but in the end I wanted to come out with a win. I thought after the goal we had an extra push and everybody really wanted to get that third goal. And I think we played really well in the last couple of minutes and then, yeah, a penalty of mine. And yeah, it was like a puck which was pretty high in the air and I just, yeah, wanted to get the puck to the net. And I think I hit it pretty good and it went in.
Und wo hatte er den Unterschied zwischen seinem Debütspiel und dem Spiel jetzt mit dem Tor gesehen?
Yeah, I mean, I had more confidence for sure. I felt better making my play. So I'm kind of a creative player. So I want to have the puck and make plays. So I thought today I played with more confidence, and I think it, yeah, worked out pretty good. But like I had some stupid things to work on, and especially in the D zone, get the pucks out. And I think there are a lot of work to do still.
Wie schätzt Tim Stützle es denn selbst ein? Lernt er schnell? Gewöhnt er sich schnell an neue Situationen?
Yeah, I try to pick up as much as I can. I mean, everything went very fast right now, right after the World Junior. So there's been a lot of stuff to learn. And I mean, I try to get as much as I can and learn from the veterans. And I mean, we have such a great team and everybody's working for each other. You could see that tonight. And yeah, it's a lot of fun being here right now.
Das erste Tor natürlich etwas Besonderes. Wird er denn den Spielpuck jemandem schenken? Hat er schon drüber nachgedacht, was er mit diesem Puck machen wird?
No, not at all. So right now it's right after the game. So we looked over some things and what we can do better in the next game. And right now it's first step is recovery because we have more games coming up and pretty soon. So I have not thought about it yet because it's right after the game. But I think I'm going to keep it myself and then yeah, we'll see.
Ein Moment, den er definitiv also niemals vergessen wird, das hat Tim Stützle dann auch noch gesagt, völlig verständlich. Und er hat es damit ja auch in die Geschichtsbücher seiner Franchise geschafft. Mit 19 Jahren und einem Tag ist er der drittjüngste Torschütze in der Geschichte seines Teams aller Zeiten. Und das Ende der Fahnenstange für Tim Stützle dürfte angesichts seines großen Talents und seiner, wie eben gehört, Fähigkeit, schnell zu lernen, noch lange nicht erreicht sein.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag.
Die haben wir für euch und wir haben ein paar Tipps. Zum Beispiel zweite Bundesliga. HSV spielt gegen den VfL Osnabrück. Da trifft der neue Trainer Thune auf seinen alten Club.
Im Süden kommt es in Liga 3 zum Derby zwischen den Münchner Löwen und dem FC Ingolstadt.
Und in Italien, das ist kein Derby, aber Cagliari und Milan treffen aufeinander. Und in England, da spielt Arsenal gegen Newcastle.
In der deutschen Eishockeyliga gibt es 2 Spiele des 10. Spieltags. Red Bull München gegen die Straubinger Ice Tigers und die Düsseldorfer EG empfängt die Iserlohn Roosters.
Und vielleicht passiert da so Epochales, dass wir morgen unbedingt drüber sprechen müssen. Hierbei Stand jetzt, dann wird dieses Thema, wenn es denn ein Thema wird, bei uns auf jeden Fall Thema sein oder so ähnlich.
Ja, und Stand jetzt sind wir dann morgen um 7.07 Uhr wieder für euch da. Und in der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Sagt's gerne weiter. Gebt auch gerne eine Bewertung ab. Bei iTunes könnt ihr das zum Beispiel mit Sternen tun. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Sterne gibt es sonst aktuell gerade nur im Dschungelcamp, beziehungsweise was davon übrig geblieben ist. Da gehen wir vielleicht auch irgendwann nochmal drauf ein, aber nicht heute. Heute gibt es dann erstmal für euch noch den Hinweis, dass wir hier auf meinsportpodcast.de jede Menge Sport für die Ohren haben. Da könnt ihr rund um die Uhr hören, bis wir uns morgen dann wieder hören. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.